herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es im Prinzip sogar um zwei Themen. Und zwar habe ich Katrin Soest eingeladen und sie ist zum einen Autorin wirklich erfolgreicher Bücher zum Thema Hochsensibilität und zum anderen ist sie seit einiger Zeit zertifizierte Waldbaden-Guide. Super, oder? Ich finde, diese beiden Themen passen so perfekt zusammen, deswegen hat sie Katrin ja auch miteinander kombiniert und wir sprechen auch über beides. Wir haben ja schon einige Folgen im Podcast gehabt zum Thema Hochsensibilität, aber Katrin hat nochmal einen anderen Blick da drauf und deswegen gehen wir darauf nochmal ein, sprechen also darüber, was ist Hochsensibilität überhaupt, wie erkennt man, ob man hochsensibel ist und vor allen Dingen, wie können wir in unserer leistungsorientierten Welt damit umgehen und vor allen Dingen, warum ist diese Schublade vielleicht auch nicht immer hilfreich? Und dann tauchen wir ganz tief ein in die Welt des Waldes und des Waldbadens. Und ich muss sagen, ich war wirklich selber total überrascht, welche Informationen Katrin zu diesem Wald und wie heilsam der für uns ist und auf welchen Ebenen vor allen Dingen. Also mich hat das wirklich überrascht, welche Informationen ich da von Katrin noch bekommen habe und auf diesem Weg an dich weitergeben kann. Also das ist wirklich faszinierend und ich wünsche dir jetzt deswegen ganz viel Freude und Inspiration und hoffe, dass du danach ganz oft in den Wald gehst. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit Katrin Soest. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Katrin Soest eingeladen. Sie ist achtsame Coach und Autorin, sie hält Vorträge, leitet Seminare und schreibt für Magazine. Außerdem ist sie auch Buchautorin. Ihr erstes Sachbuch zum Beispiel zu Hochsensibilität erschien in 8 Ländern. Neben dem Schreiben ist sie außerdem zertifizierte Waldbaden- und Waldtherapie-Guide. Und darüber wollen wir heute sprechen, die Zusammenhänge oder die Brücken zwischen Hochsensibilität und dem Waldbaden und wie uns die Natur helfen kann, wenn wir zum Beispiel hochsensibel sind. Und außerdem ist sie auch Mutter von 2 Kindern und hat natürlich aus der Perspektive auch noch viel dazu beigetragen. Katrin, ich freue mich total, dass wir uns getroffen haben. Ich bin irgendwann bei Facebook über dieses Waldbaden-Thema gestolpert und wir kannten uns vorher auch schon so ein bisschen lose über Facebook. Und ich habe gesagt, so jetzt ist der Punkt, wo ich mich mit Katrin mal irgendwie zusammentun muss. Und ich freue mich total, dass du jetzt heute hier bist. Wir haben ja schon ein paar Gespräche jetzt auch vorher geführt. Und bin ganz gespannt, was du uns von deiner Geschichte zu erzählen hast.
Ja, Susanne, ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier in deinem Podcast was zu den Themen, die du gerade angesprochen hast, beitragen kann. Und bin sehr gespannt auf den Verlauf, der sich jetzt zeigen wird.
Ja, wundervoll. Und genau, und es geht ja immer los mit meiner Frage. Erzähl erst mal ein bisschen über dich, noch mal ein bisschen mehr. Wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so ganz genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wer bin ich? Das ist natürlich immer so eine Riesenfrage. Beruflich hast du es ja eben schon erzählt. Ich bin Mama von 2 Töchtern, 10 und 14. Ich lebe inzwischen mit diesen beiden Kindern alleine sozusagen, wobei die eine Tochter eher bei ihrem Vater ist und die große bei mir wohnt, nach Trennung vor 2,5 Jahren. Und also eine sehr spannende Zeit, die da hinter mir liegt und ganz viel mit mir gemacht hat. Nicht immer nur so, dass ich strahlen konnte, wie jetzt gerade. was habe ich noch hinter mir? Also was vielleicht auch noch speziell ist und wo wir hinterher nochmal beim Waldbaden anknüpfen können. Ich bin, obwohl ich erst jetzt Mitte 40 werde, fast also 44 werde, schon durch die Wechseljahre durch, was auch eine ganze Menge gemacht hat mit mir und wo ich ja vielleicht einfach schon durch Prozesse gegangen bin, die andere noch vor sich haben. Und ich bin, glaube ich, jemand, der sehr, ja, einerseits sehr bodenständig unterwegs ist und irgendwie in dieser Gesellschaft auch in Anführungsstrichen verwurzelt ist und auf der anderen Seite aber ganz eigene Wege sucht, mit bestimmten Dingen umzugehen und auch, ja, ich sag mal, bodenständig spirituell unterwegs ist, beziehungsweise mich auch immer wieder erden darf, wenn es denn mal
Wenn die Energien zu
zu
sehr.
intensiv wird.
Ja.
Genau, und das Berufliche, ja, das passt dann natürlich ganz gut zu. Also auch gerade das Schreiben, was jetzt auch gerade wieder mehr Einzug halten wird in mein Leben. Auch auf eine ganz andere Art und Weise. Es wird kein Ratgeber werden. Genau, also vielleicht merkt man so ein bisschen an dem, wie ich mich beschreibe. Ich bin so mitten in so einem Zwischenraum, im
Ja.
Umbruch, in so Zeiten, wo von einem über, also von einer Phase etwas in eine nächste übergeht. Und in
Ja.
diesem Übergang befinde ich mich gerade.
Ja. Wunderbar. Und ich finde es genau der richtige Zeitpunkt, dass wir uns hier unterhalten darüber so. Ich würde jetzt trotzdem gerne erstmal, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen, ne, Thema Hochsensibilität, wie sehr fühlst du dich damit noch verbunden und so. Trotzdem würde ich gerne mal da nochmal so anknüpfen, weil das war ja so dein Ausgangspunkt, dein nur erstes Buch irgendwie super erfolgreich in 8 Länder irgendwie verkauft und ne, also dafür stehst du auch, glaube ich, größtenteils noch, man weiß. Sagst du nochmal, wie es heißt? Magst du es nochmal erzählen?
Das erste Buch heißt Zart im Nehmen
Genau.
tatsächlich. Ja, wie Sensibilität zur Stärke wird. Und das war schon, also das Thema Hochsensibilität war und ist eins, was, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr wichtig sein kann, wenn sie spüren oder ja irgendwie reflektieren wollen, dass Sensibilität etwas ist, was divers ist. Zum einen bei Menschen angelegt, aber zum anderen auch in unterschiedlichen Lebensphasen, ne, sehr unterschiedlich sein kann. Und dann ist Hochsensibilität ein Schlüssel. Wie bin ich da hingekommen? Das war ja deine
Genau.
Frage. Ich habe mich irgendwann, als ich, also ich war selbstständig schon, bin schon sehr lange selbstständig, und habe dann meine Tochter bekommen und bin irgendwann im beruflichen Bereich oder in dieser Balance zwischen Muttersein und Beruf an so einen Punkt gekommen, wo ich überlegt habe, wo ist mein, also ich habe häufig dann einfach ein Kraftproblem gehabt, ne? Wie kriege ich meine Kraft irgendwie auf die Beine und wo könnte da der Flaschenhals sein? Also wo muss ich, wo kann ich, an welchem Schräubchen kann ich drehen?
Was war dein Beruf zu der Zeit?
Ich habe damals ganz viel getextet, also Marketing
Ja.
gemacht, getextet für Unternehmen, Flyer, Websites, alles Mögliche. Das war so der Weg, den ich gegangen bin und habe immer wieder gemerkt, so Mutter sein und gleichzeitig selbstständig, parallel auch noch, ja, damals mit dem Vater der Kinder sehr eng zusammengearbeitet und uns gegenseitig supportet. Also es ist ja immer so bei Selbstständigen, ne? Da sind häufig viele Projekte, gerade wenn man vielleicht noch nicht so klar ist oder im Aufbau der Kinder, das ist, glaube ich, ne, wenn Kinder klein sind und da vieles. Genau, und dann bin ich tatsächlich nochmal auf das Thema Hochsensibilität gestoßen und habe mir überlegt, also ich hatte es 2008 schon entdeckt und 2013, 14 habe ich mich dann nochmal genauer damit auseinandergesetzt, weil es vorher eher so mitlief und auch eher negativ mitlief. Ach ja, du bist ja hochsensibel, dann kannst du das wahrscheinlich nicht so leisten, so wie die anderen. Also es war eher so ein negativer Touch oder so ein ja, unangenehm self-fulfilling prophecy. Also ich komme an meine Grenzen und ich kann wahrscheinlich nicht mehr
Ja.
oder anders oder wie auch immer. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, wie kann ich das denn für mich nutzen, beziehungsweise wie kann ich das für mich irgendwie drehen? Und dann habe ich ganz viel gelesen und ich wollte immer schon Bücher schreiben und ich wusste nie worüber und hatte in dem Sommer, ich glaube, das war 2014, einen Autorenworkshop gebucht und besucht und damals bei der Programmleiterin von Gabel. Und die hatte mir dann gesteckt, dass es das Thema dort auch noch nicht gibt. Hat aber auch sehr klare Worte gesprochen. Meine Kinder waren damals 1 und 5. So von wegen, wenn du ein Buch schreiben willst, musst du auch was anderes lassen. Weil ein
Okay.
Buch sich eben nicht einfach mal so schreibt, gerade Sachbücher nicht oder Ratgeber. Und dann habe ich mich erstmal dagegen entschieden. Und dann kam aber in einer Solo-Auszeit, die ich mir immer mal wieder gegönnt habe, auch schon als Mutter und in der Familie, es war immer schon wichtig für mich, der Titel zu mir. und auch die Buchidee. Und dann wusste ich, okay, jetzt mache ich es doch. Und dann habe ich mich direkt an Gabal gewendet. Und dann ist das Buch da auch in ziemlich großer Geschwindigkeit entstanden, auch mit großem Support vom Vater der Kinder damals. Zeitlich, weil ich es sehr, sehr schnell geschrieben habe und es doch sehr umfangreich war. Genau, und dann ist es erschienen, ich glaube, 2016 im Frühjahr und hat dann irgendwie den Weg ganz schnell irgendwie auch international gefunden. Tschechien, Spanien, Portugal, Italien, China, Südkorea, Taiwan. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ja, also es ist total irre und läuft auch immer noch. Also gerade in Spanien, China, Italien. Es ist
Ja, ne? Also total
erfolgreich.
spannend, ja. Wie hast du das dann erlebt, wenn so ein Buch, dass du, ne, jetzt irgendwie, du hast dich ja da quasi als Selbstexpertin irgendwie positioniert, hast dich ja da reingelesen. Manche denken ja immer, ne, man braucht eine Ausbildung oder ein Studium, um sich dann als Expertin zu positionieren. Nee, du hast es dir selber angelesen mit verschiedenen Lektüren, dann schreibst du dieses Buch und es wird so ein Erfolg. Was hat es mit dir gemacht gerade, also hochsensible?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es war damals, glaube ich, auch ein bisschen Ego-Thema, nicht nur ein bisschen. Also wenn ich das so von heute sehe, dann war da ziemlich viel Ego, aber in dem Sinne, also ich will das gar nicht abwerten, sondern es war einfach ein, ich möchte so gerne meinen Weg finden. Ja, wie kann ich das machen? Und ich möchte gerne erfolgreich sein und ich möchte meinen Beitrag leisten, auch finanziell zur Familie. Und deswegen war das dann auch so gepusht. Und ich habe damals auch parallel dann Weiterbildung gemacht, eine achtsame Beratung und so weiter und habe tatsächlich viel gelesen. Es ist so eine vielschichtige Frage, die du gerade gestellt hast, Mel.
Ja, so
Versuch
meine
mal zu sortieren.
Spezialität.
Also zum einen ist das Thema Ausbildung da drin. Ich glaube, das ist ja gerade in Deutschland, in Österreich ist es ja noch intensiver. Etwas, was sich mehr und mehr auflöst, ja. Also es ist mir tatsächlich sogar passiert mit diesem ersten Buch, obwohl ich mich Coach für Hochsensibilität genannt habe, dass mich Therapeuten aus Spanien angeschrieben haben und auch Therapeuten dieses Buch weiterempfehlen. Und dadurch, dass es in Spanien, das sind ja dann Übersetzungsgeschichten, ne, wie das so rüberkommt, die haben mich als ebenbürtige Kollegin betrachtet, obwohl ich überhaupt gar keine therapeutische Ausbildung oder Vorbildung oder kein Studium oder so habe. Ich glaube, das ist auch immer etwas mit persönlichen Fähigkeiten, mit Sorgfalt in Recherche und so weiter zu tun hat, ob man sich mit bestimmten Menschen oder Professionen auch messen kann, wobei ich mich nie messen wollte. Ich wollte einfach nur schreiben und ich wollte dieses Thema richtig rüberbringen. Und wenn ich was mache, dann mache ich das auch mal
Ja,
ziemlich
richtig.
120%. Ja.
Ja.
Weil ich inzwischen,
War ja auch
glaube
so
ich,
ein
auch mal
typisches Thema, oder?
weil ich will mich ja nicht bloßstellen.
Ja, genau.
Also das damals vor allen Dingen, das konnte ich mir gar nicht leisten, ja. Also mit der Persönlichkeitsstruktur oder mit dem Stand, den ich damals hatte. Also habe ich mich da schon sehr, sehr reingekniet. Und das auch sehr bewusst gemacht und mit dem dritten Buch auch nochmal, wer stärker fühlt, hat mehr vom Leben, wo es dann auch schon nochmal um eine ganz andere Position dazu geht. Da habe ich dann auch nochmal einen wissenschaftlich fundierten Test drin und so weiter, habe damals mit einer Wissenschaftlerin zusammengearbeitet. In dem ersten Buch war das auch ein Test, der dann auch schon irgendwann mal kritisiert wurde, irgendwo bei Amazon, den ich dann eher abgewandelt hatte. Das war also ein sehr emotionales Buch. Aber was ja spannend ist, dass es dann auch so weit gekommen ist und da sind eben auch viele Geschichten drin. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was du gefragt hast.
Ich auch
Was
nicht
hat es mit mir gemacht?
mehr. Naja,
Was
doch,
hat es
was
mit
es
mir
mit dir
gemacht?
als Hochsensible gemacht hat, dann, dass das noch so ein Erfolg geworden ist. Obwohl du eben nicht jetzt, ne, wie du gerade gesagt hast, irgendwie therapeutische oder sonst was Studienausbildung irgendwie dazu gehabt hat.
Also es hat mich natürlich schon gefordert, aber nicht jetzt auf der Ebene, dass ich da irgendwie keine Ausbildung hatte oder so, sondern einfach aufgrund der Öffentlichkeit, die ich dann hatte. Und dann auch wieder, ne, dass ich bin im Grunde mit dem Thema zwar persönlich an meine Themen so rangekommen, aber ich bin nicht in die Lösung gekommen. Es war ein Step auf dem Weg, aber habe dann auch dann doch, es hängt vielleicht doch damit zusammen. Ich habe dann hohe Anforderungen an mich gestellt und vielleicht auch zu wenig Pausen gemacht, obwohl ich damals, glaube ich, schon davon geschrieben habe. Und immer gedacht habe, ich mache sie aber eben nicht ausreichend. Ich glaube, das hat auch was mit dem Wandel zu tun, grundsätzlich mal unabhängig von dem Thema Hochsensibilität, wenn wir verschiedene Lebensphasen durchlaufen, erst ohne Kinder, eine Berufsausbildung, dann ohne Kinder, dann mit Kindern, dass sich einfach Routinen auch verändern dürfen und müssen, sag ich mal, und eine gewisse Flexibilität da sein darf, um gut für sich zu sorgen. Gerade als Mutter, und das hat es mir natürlich nicht gerade erleichtert, weil auch, also viele, die Bücher schreiben, wissen, dass ich bin ja mit dem Buch nicht reich geworden. Es ist zwar relativ erfolgreich, aber es hat mir den Lebensunterhalt, sage ich jetzt mal, nicht gesichert. Das heißt, es waren auch noch andere Themen dabei und also andere Projekte, andere Aufträge, Kundenaufträge und so weiter. So dass dann diese ganzen Pressetermine und so weiter noch dazugekommen sind, ne? Also das ist schon, es hat schon was mit mir gemacht. Ich habe dann irgendwann noch einen Kongress organisiert zu dem Thema, weil ich irgendwie so dafür gebrannt habe und auch irgendwie das, ja, also meine Mission damals war schon, das irgendwie so in der Gesellschaft zu verankern, dass es bekannt ist, einfach weil ich denke, und da bin ich nach wie vor der Meinung, dass Sensibilität divers ist. Dass Menschen unterschiedliche Sensibilitätslevel haben und das ist einfach wichtig zu wissen. Ja, wir sprechen über Diversität, dann ist es wichtig, auch Themen zu integrieren, die beim Thema Diversität bisher nicht so auf dem Plan stehen. Und dann habe ich den Kongress organisiert und das war schon ein Projekt, nachdem ich dann, ja, wenn ich es hätte attestieren lassen, wahrscheinlich einen Burnout hatte. Genau. Und es war aber auch in der Zeit, wo ich, ohne es wirklich reflektiert zu haben, schon mitten in den Wechseljahren gesteckt habe, mit kleinen Kindern Ende 30, da kann man irgendwie auch nicht, oder Mitte, Ende 30, ich muss so kurz überlegen, vor 6 Jahren, ja, Ende 30. Das kann man dann auch nicht wissen, ne? Aber das zeigt dann schon wieder, wie geht es weiter, ne? Also ist das Thema Hochsensibilität das Einzige, was wichtig für mich war auf dem Weg der Entwicklung, oder gab es noch mehr?
Da gibt es immer mehr, glaube ich auch. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal so auf diese, das hast du jetzt schon ein paar Mal so angedeutet, dass du die Sicht auf das Thema häufiger mal verändert hast. Also du hast gesagt, ne, am Anfang hast du es kennengelernt und dann hast du dem eher so einen negativen Stempel gegeben, so, ne, ich bin nicht belastbar. Das ist ja so, glaube ich, ein typisches Klischee, was damit so verbunden ist. Dann hast du dieses Buch geschrieben, wo, wenn du, wenn ich das richtig verstehe, eher die gegensätzliche, ne, wie kann ich es nutzen? Was sind die Vorteile daraus, mal in den Vordergrund gestellt hast. Und jetzt hast du ja noch weitere Bücher geschrieben, bist noch mal ein paar Jahre älter geworden, hast diverse Schritte, Prozesse auch selber irgendwie wie erlebt und unternommen und wie hat sich so die Sicht auf das Thema verändert für dich? Und wie siehst du es jetzt heute? Was ist das überhaupt? Ja, muss ich jetzt hinterher schieben.
Also die Sicht auf das Thema hat sich insoweit verändert, als dass ich immer noch denke, dass es ein Riesenschlüsselthema ist für ganz viele Menschen, weil das Thema Sensibilität das Bewusstsein dafür schafft, dass wir keine Maschinen sind. Dass wir
Schön, ja.
nicht jeden Tag gleich funktionieren, dass das Leben natürlichen Zyklen unterliegt und ja, wir einfach in dieser Gesellschaft etwas leben oder von uns verlangt wird, was eigentlich gar nicht natürlich ist. Wir haben ja in dem autonomen Nervensystem gibt es ja den Sympathikus und den Parasympathikus, also den Ruhenerv und den Aktivitätsnerv. Ich glaube, ich habe es jetzt umgedreht. Also der Sympathikus ist der, der uns in die Aktivität bringt, und der Parasympathikus, der uns runterfährt. Und ich habe zum Beispiel weder in der Schule noch von meinen Eltern, ohne ihnen jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, gelernt, dass ich Pausen machen darf und muss, damit es mir und meinem System gut geht und ich sage jetzt mal, auf meine Art nachhaltig, da ne, wähle ich jetzt wieder das Wort leistungsfähig bin, denn ich denke, leisten und uns einbringen und unseren Beitrag in die Gesellschaft leisten wollen wir alle. Ja, also ist ja nicht so, dass ich jetzt hier glücklich bin, wenn ich Däumchen drehen zu Hause sitze und mich dauerhaft ausruhe. Darum geht es ja auch nicht. Und deswegen finde ich es immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und auch deshalb, weil Menschen unterschiedliche Qualitäten mit reinbringen. in die Gesellschaft, in das Miteinander. Und das ist bei sehr toughen Menschen, die vielleicht nicht so eine hohe Sensibilität haben, eben dieses Voranschreiten und Macher gehen und so weiter, was wir alle auch brauchen. Und bei den sensiblen Menschen ist es das Feine, ne? Was zwischen den Zeilen steht. Und wenn man dann tatsächlich noch ein bisschen weitergeht, die einen nehmen eben einfach noch viel, viel feinere und viel mehr wahr als die anderen, was auch völlig natürlich ist, sage ich jetzt mal, und auch der Gesamtheit unserer Art, sage ich mal, jetzt auch hilft. Also im ersten Buch gibt es auch einen Abschnitt, wo es um Tiere geht, ne? Dass es da auch unterschiedliche Individuen innerhalb einer Herde oder sowas zum Beispiel gibt, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Und insofern
Ein
fand ich es
Beispiel, kannst du das mal so ein bisschen erzählen?
auch. Ich glaube, das war die Geschichte mit den Ziegen- oder Schafherden am Vesuv. Die einen sind eben stärker und verteidigen die Herde nach außen und die anderen leiten bei anstehenden Ausbrüchen die Herde dahin, wo die Lava nicht runterlaufen wird am Berg. Und
Was?
das ist beides wichtig. Und es gäbe das ja auch gar nicht, dass Menschen unterschiedlich sensibel sind, wenn die Evolution das nicht bräuchte. Ja, wenn, dann wären ja sensiblere Menschen schon gar nicht mehr da. Oder die anderen. Insofern finde ich es immer noch ein total wichtiges Thema. Was hat die Sicht verändert? Es ist nicht das einzige Thema, auch nicht für hochsensible Menschen, über das man sich definieren sollte. Das ist der andere Kontrapunkt. Und auch nicht der alle Themen löst, sozusagen. Also, oder der Schlüssel, der für alle Türen, für alle Herausforderungen im Leben passt. Und das hat sich definitiv verändert.
Also war das am Anfang auch so, also mir ging es zumindest so, als ich mit dem Thema so konfrontiert wurde, dann war das echt so, oh wow, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist und jetzt kann ich das und das machen und dann kommt dieses, oh Gott, ich bin aber, ne, das, was du vorhin gesagt hast, so dieses, aber dann kann ich ja das und das und vielleicht nicht so gut und hier und dann kommt irgendwann so dieser Prozess und man sagt, naja, aber vielleicht steckt ja auch irgendwas Gutes dahinter, aber es ist so, es dreht sich so wahnsinnig viel und man taucht so tief ein und definiert sich dann im Prinzip darüber. Ne? Und das ist jetzt genau das, was du sagst, da steckt halt auch so ein bisschen, ja, irgendwie eine Eindimensionalität auch drin, oder?
Ja, Eindimensionalität ist schön, genau. Also im Grunde, ja, also gebe ich dir komplett recht. Also ich hatte auch mal ein Gespräch mit einer Journalistin, das Thema Hochsensibilität ploppt ja immer mal wieder hoch. Und sie war tatsächlich so genervt, dass sie sagt, oh nee, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Immer die Leute, die sich irgendwo in diese Türme setzen und sagen, bewerb mich bitte nur noch mit Wattebäuschchen. Da kann ich nichts mehr mit anfangen. Das war so lustig. Also es war wirklich, ich dachte genau, und darum geht es eben nicht. Und Sensibilität, also ich will die menschliche Wissenschaft gar nicht degradieren, die hat vollkommen ihre Berechtigung, aber sie ist häufig eben auch nicht, also sie schaut einfach nicht interdisziplinär. Das heißt, es ist einfach ein psychologisches Konstrukt, was untersucht wird und auch beforscht wird und sicherlich seine Relevanz hat. Aber es ist eben, es guckt nicht unbedingt auf körperliche Ebenen, auf andere Ebenen, die auch noch mit einbezogen werden müssten. Trauma zum Beispiel, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Thema Hochsensibilität. Weil wenn da irgendwas in dir steckt oder anfängt sich zu zeigen, bist du ja viel sensibler als vorher, wo es vielleicht gut gedeckelt war. Also auch das sind eben ganz, ganz wichtige Themen, wo man hingucken muss. Bei mir war es noch eine Stoffwechselstörung, die medizinisch gar nicht anerkannt ist, also schulmedizinisch gar nicht anerkannt ist, wo ich ganz, ganz viel unter Nährstoffmängeln gelitten habe, wo ich dann auch intuitiv quasi drauf gekommen bin, weil ich immer wieder auf mein Bauchgefühl gehört habe, wo ich dann auch in einen Heilungsprozess gegangen bin, der ganz viel auch mit Entgiftung zu tun hatte. Genau, also es sind im Grunde mehrere Punkte oder Facetten gewesen. Hochsensibilität, Stoffwechselstörung, Wechseljahre, ne, wo dann letztendlich bei mir und auch Pausen machen, also das selber auch leben, was man predigt. und auch vor allen Dingen, also nicht nur so wie soll ich sagen, also auch wirklich, wirklich für sich herausfinden, ne? Sich den Raum nehmen, trotz eben diesem nach außen gerichteten, auch eine in Anführungsstrichen Rolle einnehmen oder ein Thema einnehmen, Expertin sein, sich dann immer noch genug Raum zu nehmen. Also es sind so mehrere Dinge, die da für mich zusammengelaufen sind, die mich jetzt einen anderen Blick haben lassen.
Und wie ist denn dieser Blick jetzt? Also wenn jetzt jemand hier zuhört und hat im Kopf so, ich bin hochsensibel oder, ne, ist ja auch oft so, mein Kind ist hochsensibel, da ist dann erst recht manchmal so ein Oje, Oje irgendwie mit dabei, ne, weil man das jetzt in dem ganzen Kontext, den du gerade geschildert hast, dass es eben nicht nur, ne, das ist es, sondern es ist eine Facette des Menschen letztendlich, ne, so, und viele andere Themen, die dazu führen können, dass es ihm gut oder schlecht geht. Wie beschreibst du das jetzt oder was empfiehlst du jetzt, wie man das Thema am besten für sich in sein Leben integriert oder in das Leben der Kinder? Oder wie lebst du es auch selbst?
Ganzheitlich. Also eben zu gucken, was hat mit der hohen Sensibilität. Ich kann ja vielleicht auch mal sagen, wie es definiert ist, sozusagen von der wissenschaftlichen Seite her. Also es geht letztendlich darum, dass wir Hochsensiblen, sage ich jetzt mal, emotional reaktiver sind und empathischer. Also sowohl das, was in uns passiert, als auch das, was beim Gegenüber passiert, intensiver wahrnehmen können. Das ist ein Punkt. Der andere ist, dass wir intensiver verarbeiten und eben teilweise auch länger dafür brauchen, weil ich finde das immer ganz lustig, kommt häufig, wenn Männer darüber sprechen oder schreiben, dann werden wir immer mit so einem Hochleistungsrechner verglichen, ne? Der kann viel leisten, aber wenn da viel reinkommt, dann kann er halt auch schneller heiß laufen. Das finde ich immer ein ganz schönes Bild eigentlich. Dann ist es so, dass wir einfach feiner wahrnehmen, also mehr Details in unserer Umwelt, also das heißt auch Umweltsensibilität teilweise. Es gibt da so verschiedene Begrifflichkeiten auch in der Forschung. Und das vierte ist, und dazu kommt es dann eben vor allen Dingen dadurch, wenn man versucht, in dieser Leistungsgesellschaft einfach dauer zu funktionieren, dass wir schneller überreizt sein können. Also, dass wir im Grunde ja uns an Menschen orientieren, die einfach ganz anders ticken, sag ich jetzt mal, und dann einfach immer weiterlaufen wollen. Also ich habe das früher immer, also so ein typisches Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel auch Kinder oder Jugendliche anschaut, wenn die so dauerhaft einfach präsent sein müssen oder auch wollen, später, wenn es dann zum Beispiel auf Partys geht oder so. Ich habe meistens dann immer schon genug gehabt, wenn die anderen richtig losgelegt haben. Ja, und dann war es aber auch gut, und hätte ich gewusst, dass das so ist und dass das auch okay ist, dann hätte ich damit viel entspannter umgehen können. Aber wenn man dann denkt, man muss mithalten, dann fragt man sich mal so, ja, was ist jetzt eigentlich los? Ja, und ja, das sind eben so Dinge. Wiederhole noch mal deine Frage. Ich habe gerade den Fokus verloren. Ich bin jetzt so ins Reden gekommen.
Genau,
Sag noch
also
mal.
wir waren bei der Frage, wie du es jetzt mit all deiner Erfahrung und dieser langen Expertise, die du dir da erarbeitet hast, wie du es jetzt heute siehst und welchen Umgang du damit irgendwie quasi, welchen gesunden Umgang du damit jetzt empfehlen würdest.
Ja, das ist das einfach diese ganzheitliche
Ja.
Herangehensweise. Also zum einen eben das zu würdigen, das zu wissen. Genau, ich hatte die Punkte nochmal angesprochen, wie es definiert ist, da waren wir rübergekommen, genau.
Genau.
Und das zu würdigen, auf der anderen Seite dann aber eben auch zu gucken, was spielt da noch mit rein.
Ja, genau.
Und um auf das Thema Mütter und Kinder zu kommen, was ja total wichtig ist, ich finde es bei allen solchen gerade psychologisch geprägten, sind ja keine Diagnosen, also Hochsensibilität ist ja keine Diagnose in dem Sinne, sondern eher eine Erkenntnis oder ein Persönlichkeitsmerkmal, was man für sich herausfindet, das nicht auf die Kinder zu stülpen, sondern vor allen Dingen bei sich selber beziehungsweise in der Familie zu gucken, von wem kommt das, jetzt mal rein genetisch betrachtet, und wie kann ich lernen, das für mich positiv zu integrieren und zu transformieren, die Thematik, damit meine Kinder sich bei mir in Anführungsstrichen abgucken, aber lernen ist ja abgucken. Also das ist ja, Kinder schauen ja, wie macht es mein Umfeld. Und die Eltern haben eben zu Anfang noch ganz viel Einfluss, später dann immer weniger. Aber das ist eben das, was finde ich und so wie ich es auch erlebt habe, für Mütter und Kinder auch am besten ist, ne? Also das nicht aufs Kind zu stülpen, sozusagen, zu sagen, mein Kind ist aber, sondern auch mal bei sich selber zu gucken. Vor allem erstmal bei sich selber zu gucken und da anzufangen und zu sagen, okay, was hat es mit mir zu tun, was hat es mit meinem Partner zu tun, vielleicht auch mit der Großmutter, manchmal überspringt sowas ja auch. Wo gibt es da irgendwie was und wie kann ich damit umgehen?
Also ich habe ja auch schon 2, 3 Folgen zu dem Thema gemacht, deswegen müssen wir da jetzt vielleicht gar nicht so tief rein, aber was wären denn so deine 3 wichtigsten Tipps für irgendwie hochsensible Mütter, wie sie genau das machen können, nämlich mit sich selbst mit diesem Thema gut umzugehen?
Zwei wichtigste Tipps. Also zum einen gucken, also erstmal überhaupt annehmen, ja. Nicht anders sein wollen. Und das ist, glaube ich, also akzeptieren, dass es so ist und dass der eigene Weg vielleicht etwas anders verlaufen darf als der vieler anderer Menschen, die einfach so laufen und ja, es vielleicht leichter haben, in dieser Leistungsgesellschaft, sage ich jetzt mal, ne, denn diese dauerhaften funktionieren. Dann im Kleinen anfangen. Also das ist das, was ich tatsächlich im Coaching ganz häufig ansetze. Die großen Veränderungen sind gerade, und das Thema kommt ja häufig bei einer Kraftlosigkeit hoch, ne? Das wird dann häufig entdeckt, wenn man schon merkt, boah, ich bin wirklich an meiner Grenze und ich weiß nicht mehr, wie ich das alles bewältigen soll und so weiter. Und gerade dann sind große Veränderungen nicht das, was hilft, sondern dann geht es wirklich darum zu gucken, wie kann ich mir jetzt in meiner Situation, also wie kannst du, liebe Zuhörerin, Zuschauerin, dir jetzt in dieser Zeit im Alltag Energie zuführen? Immer mal wieder zwischendurch, sei es die Tasse Tee, sei es der kleine Spaziergang um den Block. Und das unterschätzt man, ne? Also auch ich habe mir das früher nicht gegönnt. Ich habe auch einfach nicht darum gewusst, wie effektiv, und da kommen wir schon ein bisschen in dieses
Ja, yay,
Naturthema rein. Wie effektiv das wirklich ist, wenn man einfach mal 10 Minuten ablässt von allem, was natürlich mit größeren Kindern auch immer wieder einfacher ist als mit kleineren und so weiter. Deswegen immer auf die aktuelle Situation angepasst. Was das bringt, sich wirklich Pausen zu nehmen, kleine Pausen im Alltag, einfach mal kurz 5 Minuten in den Sessel zu setzen, die Augen zu schließen und nur zu atmen.
Ja.
Das ist einfach so, so wichtig. Und damit kann man tatsächlich anfangen, sich Räume zu schaffen, die Energie wieder aufzubauen und dann eben nicht nur auf das Thema Hochsensibilität zu gucken, sondern vielleicht auch mal zu schauen, braucht mein Körper was? Also mir haben zum Beispiel ganz, ganz viele Nährstoffe gefehlt. Ich war also Mein Körper konnte eigentlich nicht mehr. Ne? Leber war irgendwie am Ende und weil das eine Entgiftungsschwäche auch war und dass du dann nicht aus dem Quark kommst und immer sensibler wirst und der ganze Körper auf alles Mögliche reagiert, an Reizen und irgendwie nicht mehr klarkommt, das ist logisch. Ne? Und deswegen immer nicht nur auf die psychologische Ebene gucken, sondern auch, ist der Körper okay, braucht er irgendwas?
Ja, ich
Und
glaube, das ist
da
nämlich
auch.
echt auch so eine Falle, ne? Wenn man dann so sagt, ja, ich bin erschöpft, aber naja, klar, ich bin ja hochsensibel und dann eben
Ja.
diese anderen Ebenen nicht mehr mit einbezieht, dann, ne, läuft man Gefahr, dann irgendwie in einen wirklich ungesunden, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie Zustand zu kommen. Ne?
Ja, also vielleicht auch mal zu mir, weil ich da inzwischen auch bin echt sehr dankbar. Also ich habe irgendwann mal fast 20 Kilo mehr gewogen als jetzt und habe in den letzten 2,5 Jahren tatsächlich fast 20 Kilo abgenommen. Und das alles eben durch, natürlich nicht nur durch die Erkenntnis, dass da körperlich was nicht in Ordnung war, aber tatsächlich dadurch, dass ich nach und nach angefangen habe, mir wirklich alles anzuschauen in meinem Leben, was nicht gepasst hat und ehrlich zu mir zu sein, aufzuarbeiten, mir Unterstützung zu holen, Ernährung zu verändern, in die Achtsamkeit zu kommen. Also Achtsamkeit, ich esse inzwischen überwiegend intuitiv. Letztens habe ich
Jetzt lach
tatsächlich mal
mal.
wieder seit Ewigkeiten eine ganze Tafel Schokolade an einem Tag verdrückt und dachte so, nee, das ist es echt nicht mehr.
Ja, super. Ja.
Und ich habe Zeiten gehabt, da habe ich jeden Tag eine Tafel Schokolade gegessen.
Okay.
Einfach weil ich stopfen musste, damit, weil ich nicht wollte, dass das hochkommt, was da in mir ist. Und das hat tatsächlich mit der Hochsensibilität an sich nicht viel zu tun gehabt,
Ja.
was ich da gestopft habe. Oder nicht sehen wollte, nicht fühlen wollte und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja.
Davon profitieren auch meine Kinder.
Ja. Genau, also und das ist ne, das, dieser Weg, den man dann geht, eben zu, ne, von dieser Schublade hin zu irgendwie sich zu öffnen und zu sagen, ich bin ein ganzheitlicher Mensch, ne, da sind viele Themen, Krisen, Traumata, ne, Körper und so, die alle zusammen das dann ausmachen. Und wie gesagt, ne, Hochsensibilität ist halt ein Thema davon. Ich glaube, es waren jetzt zwei Tipps, aber es reicht jetzt erstmal, glaube ich. Weil ich würde jetzt wirklich super gerne die Brücke nehmen. Du hast es ja gerade schon angedeutet, wir nehmen das einfach als dritten Tipp. Nämlich, du bist ja jetzt auch zertifizierte Waldbaden- und Waldtherapie-Guide. Was ist das? Wie bist du dazu gekommen und ne, wie funktioniert das?
Wie bin ich dazu gekommen? Da gibt es so mehrere Schritte. Also erst war es meine Mutter, die mich immer rausgeschmissen hat, gesagt, Katrin, du musst mal wieder raus, weg vom Schreibtisch.
Okay.
Dann war es eine Kamera, eine Spiegelreflexkamera und eine halbe Fotoausbildung, die dann aber nicht beendet wurde, weil, also es war so eine Online-Geschichte, so eine Online-Ausbildung, weil ich dann entscheiden musste, Fotoausbildung zu Ende oder Buchschreiben. Ich habe mich dann fürs Buchschreiben entschieden. Dann kam ein kleiner Hund, der mich über 3,5 Jahre tatsächlich jeden Tag mehrfach in die Natur gebracht hat, also fast jeden Tag mehrfach, aber auf jeden Fall einmal am Tag, je nachdem, wie wir das aufgeteilt hatten in der Familie. Was ich tatsächlich vorher noch nie gemacht habe, also ich bin noch nie jeden Tag bei jedem Wetter, egal wie, draußen gewesen. Der ist aus anderen Gründen, dann mussten wir ein neues Zuhause finden, weil er eine sehr spezielle Hundepersönlichkeit war, die
Okay.
manchmal mehr Aufmerksamkeit gefordert hat als meine Kinder. Es war ein Hund aus dem Tierschutz und wir waren unerfahren, man hätte uns den nie geben dürfen. Das war wirklich
Boah.
schwierig, obwohl die Verbindung wirklich eng war, aber er war halt ein Hund, der drinnen in der Familie überhaupt nicht mit vielen Menschen, das war eine Katastrophe. Also Sozialleben war so ein bisschen fast auf null runtergefahren in der Zeit, weil es einfach immer nur Terz gab mit diesem Hund, den ich total geliebt habe. Und draußen war, es war irgendwann super, aber ja, das war so eine Geschichte. Aber der hat mich so ein bisschen renaturiert. Nicht das mal.
Schönes Wort, renaturiert, super.
Ja, Sim hat mich renaturiert, ja.
Ja.
Und ich habe dann auf der Hinfahrt zu einem Schreibort von Clemens Awey ein Buch gehört. Clemens G. Awey, der leider nicht mehr unter uns weilt, der hat die Seite gewechselt, aus verschiedenen Gründen. Kann man mal nachforschen, warum. Das möchte ich jetzt hier nicht zum Thema
Okay.
machen. Aber ganz, ganz tolle Bücher geschrieben, ein Biologe, der eben ja sehr schnell oder sehr früh, sag ich mal, in Worte gefasst hat, was die Natur einfach auch mit unserem Körper und unserem Geist macht, was es da für Forschung gibt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich überlegt habe, wie kann ich das in meine Arbeit als Coach und auch für mich noch vertiefen. Und habe dann nachgeforscht, das war 2018, wann ich dann, also was es für Ausbildungen gibt. Also bin dann natürlich auch bei Naturcoach oder sowas gelandet, aber dann habe ich Waldbaden entdeckt und habe dann 2019 um meinen 40. rum tatsächlich eine Ausbildung gemacht bei der Annette Bernius. Ganz tolle Frau. Und das war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also weil diese Entschleunigung, dieses Langsamwerden, dieses Achtsamwerden, dieses in die Sinne entfalten, die 5 und inzwischen auch mehr, was tatsächlich nicht geplant war, aber das passiert, glaube ich, vielleicht, weil, also ich glaube, dass die Fähigkeit dazu haben, glaube ich, alle Menschen, auch über die 5 Sinne hinauszugehen. Hochsensibilität bringt vielleicht auch noch einen natürlicheren Kontakt. Also wenn man, ne, sowieso intensiver wahrnimmt, kann das auch einfacher sein. Aber das ist etwas, was mein Ruhesystem so intensiv anspricht und nicht nur meins und auch das Körperliche. Also es gibt ganz, ganz viele Studien zum Thema Waldbahn. Wenn man 3, 4 Stunden achtsam sich im Wald bewegt, passiert ganz viel auf körperlicher und auch psychischer Ebene. Dann ist die Entspannung ganz viel, ja, was positiv sich einfach auswirkt. Und wenn du möchtest, und ja, dann kann ich das auch mal aufzählen, weil es tatsächlich, es gibt Studien,
Unbedingt, unbedingt, darum geht's
ja,
ja. Und
es gibt Studien dazu.
ja, genau, erzähl mal erstmal.
Sag
Nee, sag du mal.
mal. Es gibt tatsächlich Studien dazu, dass Blutdruck und Puls sich regulieren. Dann ist es so, dass der Stresslevel sinkt, das ist messbar. Ich glaube, im Blut und Speichel hat man auch herausgefunden. Dann ist es so, dass die Bäume und Pflanzen und die Moose und so weiter mit Botenstoffen kommunizieren und das sozusagen auch ihr Immunsystem ist. Und die haben Wirkung auf uns Menschen. Also die wirken auf verschiedensten Ebenen. Das ist auch noch nicht alles durchgängig erforscht. Man hat inzwischen irgendwie 8000 Stoffe ausgemacht, die da so in der Luft schweben, je nach Wald natürlich unterschiedlich, weil jeder Wald ja unterschiedlich ist. Aber die wirken antiviral, antibakteriell, antifungal, entzündungshemmend und stimmungsaufhellend oder antidepressiv.
Glaube, ich brauche einen Hund. Ein Wald.
Das ist immer so die Frage, ob man mit dem Hund dann entspannt unterwegs ist.
Genau, das ist nämlich die Frage, die ich gerade im Kopf habe. Da kommen wir gleich dazu. Erzähl mal weiter noch von den Vorteilen. Das klingt gut.
Muss dann schon eine tolle Hundepersönlichkeit sein. Oder vielleicht auch, es hat ja auch immer was mit einem selber zu
Ja,
tun, ne?
genau. Also, ja, bleiben wir mal bei diesen Vorteilen. Das ist ja echt, also das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass der
Es ist
Stress und der
tatsächlich
Blutdruck
so.
senkt und so. Das habe ich auch schon gehört, aber dass der auch so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gesundheitsfördernd ist und diese ganzen, das ist krass, okay?
Bin auch noch nicht am Ende angekommen. Es gibt noch mehr.
Okay.
Es gibt in unserem Immunsystem einen Teil, der nennt sich natürlich Killerzellen. Das klingt zwar fies, aber die sind gut, weil sie Tumorzellen und Virenzellen, also virenbefallene Zellen, auffressen. Die zerstören die. Und dieser Teil des Immunsystems wird angeregt in der Anzahl und der Aktivität, also diese natürlichen Killerzellen beim Waldbaden. Und wenn ich das jetzt studientechnisch richtig in Erinnerung habe, dann bei einem 3 bis 4-stündigen Waldbad für 7 Tage, wenn man über 3, 4 Tage in einem Wald bleibt, der sich von der Zusammensetzung her dafür eignet, dann kann man das auf 30 Tage ausdehnen. Da wird auch schon dran geforscht, leider wieder teilweise auch auf so seltsam menschliche Art. In der Krebsforschung natürlich, also die entdeckt das natürlich jetzt auch, was ja auch häufig gar nicht im Bewusstsein der Menschen ist, dass viele Medikamente einfach aus Pflanzen gemacht sind, aus Pflanzenstoffen, die dann in Medikamente verpackt sind. Das ist uns ja, wir nehmen dann so ein weißes Teil, aber dass da eigentlich Natur drin steckt, das ist uns ja selten bewusst. So, jetzt klingelt der Postmann, ist aber nicht schlimm, ich gehe da jetzt einfach nicht hin.
Alles gut.
Ja, und das ist einfach total faszinierend. Und was, also es ist auch so, dass die Konzentration steigt im Wald, die Kreativität gefördert wird. Und ich sage immer, ich bin eigentlich nur die Brücke als Waldbaden-Waldtherapie-Guide, weil der Wald mein starker Partner an meiner Seite ist, der auch mich unterstützt, weil auch ich gehe nicht immer aus entspannten Situationen in den Wald, wenn ich Team-Events oder Gruppen im Wald habe oder auch mal mit Paaren unterwegs bin oder auch mal ein Einzelcoaching habe, sondern ich komme ja auch aus meinem Alltag, der auch nicht immer, ja, immer ausgeglichen ist, sag ich mal. Und ich weiß aber, dass ich mich auf meinen Teampartner den Wald verlassen kann. Und das ist so faszinierend, dass ich auch nicht müde werde, so ähnlich wie das mal beim Thema Hochsensibilität war, das zu erzählen. Genau, und ja, und auf spiritueller Ebene oder auf energetischer Ebene passiert da inzwischen auch mehr. Ne? Man setzt sich dann einfach, man setzt sich damit gar nicht auseinander. Nee, man kommt einfach. Also beim Waldbahn, das ist vielleicht auch noch der Punkt, es geht ja vom Kopf ins Herz, es geht ja darum, den Geist zur Ruhe zu bringen, einzutauchen ins Jetzt, ins Spüren zu kommen und die Sinne sozusagen auszufahren. Antennen zu öffnen. Und das man dann irgendwann, wenn man viel in der Natur ist, auch aufmerksam wird auf Phänomene wie, dass ein Baum viel intensiver wirkt von seiner ganzen Präsenz als ein anderer oder dass es Orte gibt, die zwar vielleicht schön aussehen, aber sich nicht gut anfühlen, wenn man dann da ist. Oder umgekehrt, oder man einfach ja auftanken kann und andere Perspektiven gewinnt auf das Leben. Das kommt dazu. Und das Lustige ist, dass das in der ganzen Szene im Moment tatsächlich ein Thema ist. Also auf dem Waldbahnkongress, zu dem ich leider nicht hin kann dieses Jahr, da sind genau diese Themen da. Also da geht es um Geomantie und alles Mögliche. Also es ist total spannend um Kraftorte. Ich habe zusammen mit einem anderen Kongress Dialog der Bäume, wo es dann irgendwie auch um spirituelle Sichten geht, was ich total lustig finde, weil das mein ganzes Jahr schon prägt, seit Anfang des Jahres. Und ich da irgendwie auf anderem Wege hingekommen bin über ja, meine Intuition und einen ganz wundervollen Menschen. Und ja, es ist total witzig, ja, dass das einfach sich dann irgendwann zeigt und so
Jetzt habe
Einzug
ich
hält.
ganz viele Fragen im Kopf. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie sortieren kann. Eins schießt mir jetzt gerade in den Kopf, weil du es gerade gesagt hast. Du hast gesagt, dass man dann die Erfahrung macht, wenn man da viel Zeit in der Natur verbringt, dass man so merkt, ein Baum wirkt mehr als ein anderer. Da hatte ich sofort die Frage im Kopf, ist das für jeden gleich? Oder hat der eine seinen Lieblingsbaum hier und der andere nimmt den anderen mehr wahr, weil irgendwie da eine andere spirituelle vielleicht Beziehung irgendwie vorhanden ist. Also kann man, vielleicht steckt da als Frage dahinter, so haben die Bäume auch so eine Form von Persönlichkeit, die halt auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich wirkt? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, und ich versuche gerade die richtigen Worte dafür zu finden. Ich kann das schon fühlen, was ich sage. Ich habe übrigens um Pfingsten rum so ein paar Worte auf Instagram geschrieben, wo es um Neubeginn ging, und dafür, dass es manchmal an bestimmten Punkten gar keine Worte gibt. Wenn Dinge so neu sind, dann gibt es gar keine Worte. Oder wenn plötzlich das Herz anfängt, in Führung zu gehen und der Verstand folgt, ja, dann sitzt man manchmal da und denkt, wie soll ich das denn jetzt ausdrücken, weil es dafür einfach auch gar keinen allgemeinen Sprachgebrauch gibt. Also ich bin der Meinung, dass jeder Mensch ja an unterschiedlichen Punkten in seiner End-Bindestrich-Wicklung ist. Und insofern auch unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Bäume beziehungsweise energetische Ebenen wirken oder von Bedeutung sind an unterschiedlichen Punkten im Leben.
Ja, ne?
Insofern kann das durchaus unterschiedlich sein. Aber es gibt einfach so Bäume, wo im Grunde jeder sagt, boah, was ist das für ein Wesen? Und da kommen wir auf die andere Ebene, die ich eben noch in mir hatte, als du die Frage gestellt hast. Ich hatte letztens tatsächlich ein Team-Event, wo plötzlich 8 Männer vor mir standen. Und das er die erste wirklich reine Männergruppe war im Wald. Und ich kenne schon dieses anfängliche Belächeln mancher Einladungen. Also da ging es um eine Baumbegegnung. Sucht euch mal einen Baum, schaut mal, welchen ihr interessant findet, schaut euch den an und guckt mal, ne, was ihr alles entdecken könnt. So was, ihr könnt euch auch anlehnen, ihr könnt euch auch irgendwann hinsetzen, von weiter weg angucken, von nahem dran. Schaut einfach mal, was da so passiert. Und da stand dann am Ende die Frage, als wir eine Runde hatten. Also erstmal haben sie sich alle darauf eingelassen, was ich total toll fand. Hätten noch länger das machen können, weil wenn man sich erstmal einem Wesen, und das wollte ich auch sagen, also es sind ja alles lebendige Wesen, auch wenn Bäume einfach da in Anführungsstrichen rumstehen im Wald und sich nicht bewegen können, in Anführungsstrichen, so wie wir Menschen. Es sind lebendige Wesen, alles ist belebt. Ja, wir stehen im Grunde alle miteinander in Verbindung. Alles Leben steht miteinander in Verbindung. Die Bäume produzieren Sauerstoff. Wir produzieren Kohlendioxid, das beide brauchen wir beides, mal unabhängig jetzt von diesen ganzen Klimageschichten, ja, und den Themen, die in der Presse und in dieser ganzen wissenschaftlichen Blase oder auf öffentlichen Blase im Moment so präsent sind. Wir stehen alles Leben steht mit allem Leben in Interaktion. Das heißt, und jetzt komme ich wieder zurück zu den Männern, denn wir machen auch manchmal ein Sharing nach einer Einladung, die ich beim Waldbaden ausspreche. Und da sagte einer, irgendwie hat sich das gar nicht richtig angefühlt, zu dem Baum zu gehen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt hau ich das einfach mal raus. Ich sage dann, frag ihn doch das nächste Mal, ob das okay ist, wenn du dich näherst. Und dann guckte er erst ganz irritiert und dann habe ich das erklärt und habe gesagt, ne, so wie eben, wir sind alles lebendige Wesen. Und vielleicht wollte der Baum das einfach nicht oder es war nicht der richtige für dich. Und dann habe ich so ein bisschen erklärt, ne, durch dieses Interagieren und so weiter. Und irgendwann nickten alle und haben gesagt, ja, es stimmt. Ich sage, wir sprechen normalerweise so nicht drüber. Und das sind Erfahrungen, die vielen, vielen Menschen fehlen. Aber letztendlich ist es genau das.
Wie schön, ja. Und das ist so wichtig, also das spüre ich gerade, sich daran zu erinnern. Und ne, also ich tatsächlich, habe ich ja auch in meiner Teki-Ausbildung gelernt, mit Bäumen, mit Pflanzen zu kommunizieren, was für mich am Anfang auch so, ich so rot, ich ehrlich jetzt. Aber das funktioniert eben. Du kannst ja wirklich, ne, Fragen stellen, ne, mit denen irgendwie so ein Gefühl aufbauen, ne, wie geht's dem gerade, was braucht der vielleicht oder die Pflanze, was auch immer. Und wenn man sich da wirklich drauf einlässt, dann kriegt man ja die Antworten dazu. So, ne, weil man da einfach offen ist und dann irgendwie hinhört in sich selbst auf die innere Stimme, was kriege ich jetzt irgendwie als Impuls dazu. Und das ist, ja, das ist echt schön. Was ich jetzt noch so im Kopf hatte als Frage war, als ich das erste Mal so von diesem, ne, das ist ja auch so ein Thema, was dann immer so aufgekommen ist, Waldbaden, ne, und man geht so geführt in den Wald. Und ne, ich meine, ich bin am Wald groß geworden, ja, ich habe meine Kindheit im Wald verbracht, quasi. Dann denkt man ja auch so, naja, also ob das jetzt irgendwie notwendig ist, dass man so betreut, sage ich jetzt mal, in den Wald geht. Das war so für mich so ein bisschen so, Aber vielleicht magst du das mal erzählen, warum das so wichtig und wertvoll sein kann, weil es nämlich ja, wie du gerade schon ein bisschen angedeutet hast, diese Einladung gibt und dieses Achtsame ja dann vielleicht viel mehr im Vordergrund steht, oder?
Ja, total. Also vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit Yoga, wenn du alleine Yoga machst oder in einer Gruppe Yoga machst. Alleine musst du dich irgendwie organisieren, du musst auf die Uhr gucken, dir selber irgendwie Impulse geben und so weiter und dir überlegen, was du machst, wie du es machst. Und wenn du in der Gruppe bist, dann achtet die Gruppenleitung auf Zeit, auf das, was gemacht wird. Du kannst dich eigentlich viel mehr reingeben in diese Situation. Und das ist genau das, was beim Waldbaden passiert. Erstes Mal ist ja die Frage, inwieweit wir wirklich in der Lage sind, wenn wir alleine in den Wald gehen, rauszugehen aus den Gedankenschleifen und reinzukommen in ein wirkliches Wahrnehmen über die fünf oder auch mehr Sinne. Und häufig haben wir dann auch so einen Zeitrahmen. Dann gucken wir auf die Uhr so, ah, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, dann gehe ich jetzt mal in den Wald. Oder ich muss mir überlegen, wo ich lang gehe. Mache ich dann wirklich eine Achtsamkeitsübung, wenn ich alleine im Wald bin? Wahrscheinlich nicht. Also, und das ist genau der Punkt, der eben beim Waldbaden, bei der Waldtherapie das Besondere ist. Du kommst an, du wirst geführt, du musst dich über den Weg nicht informieren, du musst nicht mehr auf die Uhr gucken. Das Handy ist aus. Wobei ich bei mir tatsächlich erlaube, Fotos zu machen, weil für viele ist es einfach eine sehr, sehr schöne Erinnerung und dann wieder ein Anknüpfungspunkt. Und es ist nachgewiesen, dass tatsächlich Fotos, also Naturfotos, auch schon eine beruhigende Wirkung haben. Auch dazu gibt es
Wie heißt das,
Studien.
glaube, Feng Shui, ne, wo das irgendwie auch Thema ist, wie man das in der Wohnung irgendwie so
Genau,
aufplatziert.
das ist diese Lehre, genau. Aber also es ist tatsächlich, es gab jetzt einfach im Zusammenhang Waldmedizin auch Studien zum Thema, was passiert, wenn Patienten der die das gleiche Krankheitsbild oder die gleiche OP hatten, in ihrem Zimmer ein Waldbild oder ein Naturbild hängen hatten oder abstrakte Kunst. Und die, die ein Waldbild hängen hatten oder einen Blick ins Grüne hatten, brauchten weniger Schmerzmittel und waren schneller wieder genesen.
Wow.
Und ja,
Krass.
krass.
Bin heute ganz krass.
Krass. Ja, es ist krass und es ist krass gut.
Ja.
Jetzt hänge ich wieder.
Genau, also wir waren ja so, ne, dass das eben, ne, dieses so, ich gehe mal selber in den Wald,
Ah, genau,
was
mit
damit
dem, genau.
begleitet ist, ne, dass man seine
Ja.
Themen eben mitnimmt und wahrscheinlich tut es trotzdem auf irgendeiner Ebene gut, ne? Und man kommt
Sicher.
ja oft auch runter und hat dann hinterher das Gefühl, es geht einem viel besser und so. Aber das Waldbaden ist sozusagen ja next level, wenn ich das mal so,
Upleveling.
so verstehe, ne? Also wo man noch viel
Ja.
tiefer und eben auch, du hast jetzt schon mehrmals so angedeutet, dass man nicht nur eben mit seinen 5 Sinnen spürt, sondern vielleicht eben auch sogar dazu kommt, dann mal eine spirituelle Erfahrung zu machen, weil man so ein bisschen angeleitet wird, sich auf dieses ganze Umfeld wirklich einzulassen, so verstehe ich das, oder?
Ja, wobei das tatsächlich mit dem Waldbaden an sich erstmal gar nichts zu tun hat. Also das habe ich in
Okay.
den Ausbildungen nicht gelernt. Ich merke nur, dass die Szene sich da irgendwie hinentwickelt und dass irgendwie sich, also das klingt aber auch komisch. Also es ist, denke ich, einfach etwas, was entsteht, wenn du viel in der Natur bist, weil, und das ist das, was viele auch, die beim ersten Mal beim Waldbaden dabei sind, sagen, und natürlich häufig, also gerade in den privaten Gruppen sind das natürlich Menschen, die häufig auch naturverbunden sind und da offen für dir, sonst bezahlst du da privat kein Geld für. Es sei denn, du wirst mal mitgebracht oder eingeladen. Aber was, also mir hat eigentlich Mut gemacht, dass es im Moment einen angehenden Professor gibt, der zum Thema Waldmedizin, Waldtherapie einen Vortrag gehalten hat und der gesagt hat, dass das Thema Spiritualität etwas ist, was uns Menschen im Grunde total fehlt, ne? Also erstmal der Naturkontakt, also das Naturdefizit, aber auch der Sinn. Und es geht ja bei Spiritualität nicht um irgendwelche esoterischen Höhen oder Hirngespinste, sondern es geht wirklich darum, etwas wieder aufzunehmen, was ganz natürlich ist, dafür wieder Raum zu schaffen. Und dass das eben im Wald, und das kam ganz häufig auch schon, bevor ich jetzt mich intensiver damit befasst habe, beziehungsweise das Thema auf mich zugekommen ist, habe ich häufig gehört, ja, im Wald ist irgendwie immer präsent, dass das Leben ein Zyklus ist. Es ist
Ja.
Geburt und Tod und so weiter. Es ist alles da. Und das haben die Leute, fast jedem Waldbaden war irgendjemand dabei, der das gesagt hat.
Ja.
Und das ist ja schon ein Anknüpfungspunkt zu der Tiefe, die im Alltag, im Funktionieren gar nicht machbar ist, wo wir auch uns denken, so, ach nee, komm mir nicht jetzt mit solchen Themen. Es ist jetzt irgendwie gerade zu intensiv und dafür habe ich jetzt gerade keinen Raum, weil zu emotional oder wie auch immer. Und plötzlich entsteht ein Raum, wo man das einfach aussprechen kann, wo man das fühlen kann und wo es plötzlich wieder ganz natürlich wird, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen und mit allem, was dazugehört. Und da beginnt ja eine sinnhafte spirituelle Ebene. Was ist hier eigentlich? Wie ist es hier auf der Erde? Was ist das? Was sind wir Menschen? Was ist das hier für ein Spielplatz in
Warum sind
Anführungsstrichen?
wir überhaupt da? Was soll der ganze
Was
Scheiß?
mache ich eigentlich draus?
Ja.
Ego-Ebene, Nicht-Ego-Ebene und so weiter und so fort. Was macht das Leben lebenswert? Was ist wirklich wichtig? Darum geht es ja auch um. Und dann eben darum, das auch wirklich hier wieder, ne, zu integrieren, das Herz in Führung zu bringen wieder und den Verstand sinnvoll zu nutzen und nicht über alles zu stellen. Da beginnt das im Grunde für mich und das hat dann irgendwann wahrscheinlich zur Folge, dass man sich einfach auch anderen Dingen öffnen kann, wenn man das möchte, was aber nicht im ersten Waldbad bei den meisten passiert ist, sondern es sind Menschen, die schon den Kontakt da haben.
Sowieso, ja. Und das heißt also jetzt mal so von so einem normalen Waldbadenablauf, wie muss ich mir das vorstellen?
Und das sind meistens 3,5 Stunden ungefähr. Also es geht auch kürzer, es geht auch länger. immer 3,5, 4 Stunden, je nach Fahrt. Also ich bin immer, wenn ich 3 Stunden angesetzt habe, sind es meistens 3,5. Und ich kann aber auch auf den Punkt inzwischen, das geht auch, wenn dann mal alle auf den Punkt wieder da sein müssen, sozusagen. Wir fangen an, indem wir einfach ja uns erstmal, ne, treffen, dann gucke ich, sind alle fit, haben alle irgendwie entsprechend richtige Kleidung und so weiter, was zu trinken dabei, kleinen Snack, und dann gehen wir erstmal in den Wald rein, weil mein Pfad ein bisschen weiter im Wald beginnt, zumindest im Sachsenwald am Schalsee ist das ein bisschen anders, da fangen wir dann nochmal direkt an, also es, ne, ist ja Natur, es ist ja nirgendwo gleich, und letztendlich geht es ganz schnell in die Entschleunigung. Also zu Anfang kann man immer noch mal ein bisschen, also reden. Häufig kommen ja auch Leute zu zweit, die haben sich dann vielleicht lange nicht gesehen, und irgendwann fange ich dann an, einzuladen, die ersten Dinge auszuprobieren, den Blick schweifen zu lassen, das Grüne zu sehen, das Kleine, das weiter weg und so weiter. Und auch die Sprache zu reduzieren, ne, um einfach auch den Fokus rauszunehmen aus dem Präfrontalen hier. Da sitzt ja ganz viel Persönlichkeit und die Intelligenz und die Sprache und so weiter. Und das so ein bisschen runterzufahren. Und ja, und dann geht so eine Einladung zur nächsten. Es sind Atemübungen, es sind leichte Körperübungen, sinnesöffnende Übungen, Kreativübungen. Wir können uns austauschen zwischendurch, müssen aber nicht, also keiner muss was sagen. Das ist ja genau, also es gibt kein richtig oder falsch, ja. Das sage ich auch immer. Ziel, in Anführungsstrichen, wenn man das denn so nennen kann, ist einfach Entspannung und Ankommen. Und insofern gibt es auch keinen Druck, eine Übung so mitzumachen, wie ich sie anleite, sondern dann im Zweifel gut für sich zu sorgen, wenn einen irgendwas triggern sollte, was selten passiert, aber dann kann man auch mal irgendwie für sich abwandeln. Also es ist so ein ganz offener, entspannter, entschleunigter Raum mitten in der Natur, mitten im Wald, mit unterschiedlichen Einladungen.
Schön. Wunderbar. Dann können wir gleich mal dazu übergehen zu fragen, okay, wenn jetzt jemand hier zuhört, die, ne, vielleicht eine hochsensible Mutter oder auch nicht hochsensible Mutter oder wer auch immer und sagt, das interessiert mich, würde ich gerne mal mitmachen. Wie erreicht man dich denn? Also du machst ja dieses Seminar, das ist so dein Angebot. Und wie kann man daran teilnehmen?
Also es gibt eine Website, ne, katrinsoest.de, Katrin mit TH und SOHST, aber man findet mich auch im Netz
Und
tatsächlich.
wir verlinken das
Wir
natürlich auch
verlinken
direkt, ist hier in
natürlich,
der
genau,
Podcast-Beschreibung
für meine
natürlich
Website.
direkt verlinkt. Ja.
Genau. Ja, und dann einfach mal auf die Website schauen, welche Termine anstehen. Aktuell gibt es auch etwas, worauf ich mich sehr freue, nämlich eine Jahresgruppe. Entstanden aus einer 9-wöchigen Frühlingsgruppe, wo wir uns tatsächlich jede Woche getroffen haben, nach Feierabend, donnerstags 18 bis 20 Uhr. Das war total schön. Und das ging dann tatsächlich auch ungeplant, tatsächlich tiefer. Dann ging es auch ums Waldbaden und Journaling. Also wir haben auch geschrieben. Und das war so schön, dass ich gesagt habe, ich möchte das übers Jahr machen, was aber nicht geht in der Form, weil es ja dann irgendwann dunkel ist nach Feierabend. Insofern habe ich jetzt ein Format, wo es am 23. September das erste Mal in den Wald geht, gemeinsam im Sachsenwald bei Hamburg ist das. Im Südosten von Hamburg kann man ganz gut mit der S-Bahn auch hinfahren. Und dann ist es nur 5 Minuten von der S-Bahn entfernt. Da treffen wir uns dann also einmal im Monat für ein Jahr. Wenn das gewünscht ist, kann man auch ein bisschen variieren, ob jetzt jeder Termin passt oder nicht. Das ist ja immer so eine Sache. Aber grundsätzlich, und auch einmal im Quartal zum Journaling online. Gehen dann gemeinsam einfach durchs Wald. Ja, da freue ich mich riesig drauf. Also das wird bestimmt
Ja,
richtig,
schön, da
richtig
wächst man auch so zusammen dann so über so ein
toll.
Jahr hinweg und so, ne? Ja,
Ja,
toll.
genau.
Ja, schön.
Und genau, und die Bücher, klar, die findet man natürlich überall
Genau, die
im
verlinken wir aber
Buchhandel.
trotzdem auch nochmal direkt hier, wer da jetzt sagt, was waren diese Bestseller? Waren es Bestseller?
In
Tatsächlich.
Spanien, also das in
Ja.
Spanien stand das Buch tatsächlich auf der
Ja,
Bestsellerliste.
wow. Also auf jeden Fall die Bücher verlinken wir, dein Angebot zum Waldbaden verlinken wir. Und ja, also mich hat es jetzt auch nochmal berührt. Also vor allen Dingen, was mir, hast du gemeint, auch völlig neu war, waren diese intensiven gesundheitlichen Aspekte, die der Wald auch mit sich bringt. Also, dass er grundsätzlich gesund ist, ist klar, aber das in dem Detail zu erfahren, finde ich schon nochmal wirklich, also für mich neu und wirklich überraschend und wichtig, ne? Also wichtig in unseren Zeiten, das zu verstehen, was da eigentlich irgendwie für eine Wirkung drinstecken kann. Schön. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich immer stelle und die darfst du natürlich auch gerne nochmal beantworten. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ich habe mir da natürlich auch schon im Vorwege Gedanken drüber gemacht. Ich habe, es ist so ein bisschen diese Poesiealbum-Frage, was magst du am liebsten? Also
Ja.
ich glaube, dass meine Kinder schon ein Riesengeschenk sind. Auch wenn also ich glaube, das kennen wir Mütter alle, auch wenn wir immer mal wieder stark gefordert sind. Und bin mir aber nicht sicher, ob ich ohne die Kinder so als Mensch, Seele tatsächlich an diesen Punkt gekommen wäre, wo ich jetzt bin und wo ich auch merke, so wow, also Leben schenken ist schon etwas sehr, ja, Faszinierendes, was einen Menschen, glaube ich, sehr verändert. Wobei ich mir auch schon mal darüber Gedanken gemacht habe, wie es eigentlich wäre, wenn da jetzt keine Kinder gekommen wären und ob jede Seele, ja, die in einem Menschen steckt, wirklich diese Erfahrung machen muss. Ne? Also mir geht es nicht darum zu sagen, das ist jetzt besser oder schlechter, aber das ist für mich ein Punkt, der ganz viel bei mir an Schätzen gehoben hat, würde ich mal sagen.
Schön formuliert, ja, super.
Dann ist es, ich sage jetzt mal, der Sinn, wie auch immer ich das beschreiben soll, die Schönheit um mich herum zu sehen. Also die Fähigkeit, die Schönheit um mich herum zu erblicken. Ich glaube, das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist als Menschenwesen. Und was ich total schön finde. Also heute Morgen auch gerade wieder ganz überraschend, zwei Momente im Wald, wo ich dachte, oh, hatte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Ja, und also drei. Herzöffnung. Also in dem Moment, wo ich merke, dass ich die Verbindung wieder zum Herzen habe und sich Dinge zeigen, die sich ja auch im Schreiben dann manifestieren, kann man vielleicht sagen. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr schätze. Und natürlich die Menschen um mich herum, ne? Also die Verbindung zu Menschen überhaupt und zu erkennen, dass Gemeinschaft und Vernetzung, und da ist auch wieder der Wald, ne? Also der Wald ist ja unten, unterhalb, so wahnsinnig vernetzt. Und dass das alles miteinander in Verbindung ist und auch wir Menschen alle miteinander in Verbindung sind, uns den Spiegel verhalten und uns miteinander entwickeln können, das ist etwas, was ich auch wahnsinnig spannend und schön finde.
Sehr schön. Vielen Dank. Genau, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Das Herz in Führung gehen lassen und den Verstand folgen.
Das Herz in Führung gehen lassen und den Verstand folgen. Okay.
Also den, ne, dass der
Der
Verstand
folgt.
nicht an erster Stelle steht, sondern, also ich glaube, das ist das, was im Moment dran ist, weil wir in einer völligen Disbalance gelebt haben. Ich habe gestern in einem Filmbeitrag etwas gehört. In dem Moment, wo du als Mutter deinem Kind erzählst, dass ein Vogel ist, wird das Kind nicht mehr den Vogel sehen können, weil es nur noch in Gedanken ist. Und adäquat dazu hatte ich heute eine Begegnung. Ich habe das in letzter Zeit mit Tieren ganz oft, dass die gar nicht mehr sich so verhalten wie sonst. Also gestern Abend ein Rotkehlchen, wo ich dachte, so bleibst du jetzt sitzen? So, hallo. Und heute Morgen an einer Pflanze in der Küche, da wollte ich was abschneiden und da saß ein dicker Brummer drauf. Die fliegen ja normalerweise ganz schnell weg. Und dann blieb einfach sitzen und ich dachte so, ja, also, und das ist eben Herzenergie, ne? Wenn man wirklich im Herzen ist und nicht so dieses, zack, und ich muss noch dies und das und jenes, das ist ja eine ganz andere Energie. Und dann habe ich mir annähernd oder angeknüpft an diese Aussage in dem Film von gestern, das erste Mal wirklich 2, 3, 4 Minuten einen Brummer angeguckt, ohne darüber nachzudenken, was ich sonst so im Brummer oder große Fliegen in meinem Kopf habe. Und habe gedacht, Wahnsinn.
Was für ein Geschöpf, ne? Warum gibt's das?
Nee, gar nicht, sondern ich habe einfach zugeguckt. Ich war einfach da und die Fliege war einfach da. Und
Schön, ja.
das ist ein ganz anderes Wahrnehmen. Ja, da muss ich fast anfangen zu weinen, weil das einfach, genau, also es ist etwas, was sehr berührt, wenn, und ich habe es mich lange nicht getraut, das Herz spüren zu lassen. Und natürlich geht es nicht darum, den Verstand zu verneinen, gar nicht. Das ist ein wunderbares Tool. Das aber, wenn man es in die Führung gehen lässt, ganz schön viel für ganz schön viel Verwirrung sorgen kann und Irrwege, die wir vielleicht ja auch brauchen, um dann an den Punkt zu kommen. Wer weiß es
Immer
schon?
alles für alles
Es gibt
gut,
immer ganz
aber
viele Möglichkeiten,
Herz ist besser.
aber das führt jetzt zu weit.
Ja, also ich weiß genau, was du meinst, und wir lassen es einfach so stehen, weil ich glaube, dass es auf jeden Fall rüberkommt, was du uns auch jetzt mit dieser wunderbaren Brummer-Geschichte noch erzählt hast. Und vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für alle deine anderen tiefen Einblicke. Es war viel, es war so, aber das ist bei mir typisch, und ich finde, dass nur so diese beiden Themen, Hochsensibilität und diese Waldbaden Thematik, so wunderbar zusammenpassen. Das ist ja auch deine Brücke wahrscheinlich, die du da genommen hast, und ich finde das wichtig, dass so in nur für alle Mütter das irgendwie nochmal sich so bewusst zu machen, welche Chance darin liegt, in der Natur zu sein, mit sich selbst und mit den Kindern, aber auch zusammen. Und ich glaube, da hast du heute nochmal wirklich viel Gutes getan und uns darüber nochmal Bewusstsein geschenkt. Genau, wie wertvoll das sein kann. Vielen, vielen Dank dafür, für deine Zeit und alle deine offenen Geschichten hier.
Ich danke dir, Susanne, für die Einladung und für den Raum.
Dann bis bald auf jeden Fall, und erstmal alles Gute. Tschüss.
Alles Liebe auch an die Zuhörerin und Zuschauer.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du vielleicht andere hochsensible Mütter kennst oder auch den Wald großartig findest, dann leite diese Folge doch gerne an genau diese Menschen weiter, die das vielleicht betreffen könnte. Und empfehle die Folge weiter, empfehle den Podcast weiter oder gib mir auf Spotify oder auch auf iTunes gerne eine Rezension oder ein paar Sterne. Es hilft mir einfach, meine Arbeit weiterzumachen und noch mehr Inspiration in die Welt zu bringen. Dafür danke ich dir schon mal von ganzem Herzen, und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.